Herzlich willkommen zu unserer Expertenrunde. Ist Vandalismus immer gleichzusetzen mit Zerstörung? Viel Spaß!
Gehört Graffiti zu einer Zerstörung, auch wenn dabei ein Objekt nicht direkt unbrauchbar wird? Ja, das ist ja genau die Frage, oder halt irgendwie eine Frage, die aufgekommen ist, weil ja die Definition von Zerstörung ja eigentlich ist, dass dadurch ein Objekt unbrauchbar gemacht wird. Und das ja bei Graffiti rein theoretisch nicht der Fall ist. Und bei einem Zug beispielsweise, wenn da jetzt irgendwie Graffiti draufgesprüht wird, dann kann der Zug ja trotzdem weiterfahren und ist ja in dem Sinne nicht zerstört. Aber natürlich jetzt bei irgendwelchen Museen oder rein theoretisch wird die Sicht zerstört und es gibt Leute, die das irgendwie nicht schön, als schön empfinden oder dessen Geschmack das einfach nicht trifft. Und vor allem bei so Museen, bei denen dann irgendwie das Aussehen auch eine wichtige Rolle spielt, kann man auf jeden Fall von Zerstörung reden.
Warum wird Graffiti in Kuba so akzeptiert und in den USA nicht? Fidel Castro hat mal gesagt, die Kunst sei eine Waffe der Revolution, deswegen wird Kritik in der Kunst auch heute noch geduldet, auch wenn es kein sozialistischer Realismus ist. Und dafür steht auch die Union Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, in kurz UNEAC, dahinter. Das ist die einzige wirklich unabhängige Institution auf Kuba und sie schützt ihre Künstler. Man bemerkt schon nach den Sätzen, die ich verwendet habe, dass Kuba viel Historisches mit sich mitbringt. Das Mindset der Kubaner und Kubanerinnen ist sehr auf Freiheit eingestellt, wegen dem historischen Hintergrund der damaligen kubanischen Revolution. Und dazu zählt auch die freie öffentliche Kunst, die meist einen politischen Symbol ausstrahlt. Theoretisch gesehen ist die Akzeptanz für Graffiti in Kuba relativ noch neu, in Anführungsstrichen. In Havanna stehen zwar viele revolutionäre Sprüche an den Wänden, jedoch kannte man vor 2003 Graffiti dort bisher noch nicht, da sich die Leute keine Sprühdosen leisten konnten. Damals hatte man noch mit Ölfarben die Wände bemalt. Und erst im Jahr 2003 gründete der deutsche Graffiti-Künstler Don M. Sasa die Gruppe Kuba Brasil. Gemeinsam mit 17 weiteren Künstlern aus Deutschland, Kuba und Brasilien bemalte er einen Monat lang die Wände von Havanna mit Graffitis und Wandbildern. Jedoch ohne Genehmigung, also illegal. Doch nachdem die Künstlergruppe Kuba Brasil viele Workshops für Künstler, Kinder und Senioren angeboten haben, wurden sie von der UNESCO und vom Goethe-Institut finanziell unterstützt und haben somit eine Genehmigung für das Sprayen erhalten. Und ebenso hat sich das Sprayen in Kuba sich sehr, sehr stark verbreitet. In den USA sieht es jedoch etwas anders aus. In den Vereinigten Staaten wurde Graffiti in den späten 60er Jahren von politischen Aktivisten als Ausdrucksform verwendet. Die Graffitis beinhalten meist bis heute noch Themen wie Rassismus gegen Afroamerikanern und generell Graffitis, die den amerikanischen Staat und deren System bildlich stark kritisieren sollen. Und da kommen wir auch schon zum Problem, warum das Sprayen in den USA sehr stark bekämpft wird im Gegensatz zu Kuba. Es gibt zu diesem Thema zwar keine exakte, klare Antwort, aber nach meinen Recherchen gehe ich davon aus, beziehungsweise wir gehen davon aus, dass der amerikanische Staat ungern möchte, dass Graffiti in der Gesellschaft akzeptiert wird und zu einer freien Kunstkultur wird wie in Kuba, da sie ungern wollen, dass die Außenwelt von den innenpolitischen Problemen bezüglich von den Minderheiten der USA mitbekommen, da sie gerne im seriösen Licht stehen wollen, so gesehen. Und ja, das wäre unsere Erklärung dazu.
Ist es noch Vandalismus, wenn es öffentlich akzeptiert und politisch sogar gewollt ist? Die Frage bezieht sich vermutlich vor allem auf Kuba, weil dort ja von der Gesellschaft eine größere Akzeptanz gegenüber Graffiti und Straßenkunst herrscht. Und dort vermutlich das durch diese Akzeptanz auch nicht als Vandalismus bezeichnet wird. Aber genau, weil wir das ja in Deutschland als Vandalismusakt ansehen, haben wir das gerade deswegen als Argument mit reingenommen.
Wie bewertet ihr den Vandalismus, der bei der Black Lives Matter Bewegung stattgefunden hat? Wir bewerten den Vandalismus als zweckvoll, der bei den Black Lives Matter Bewegungen stattgefunden hat, da zum Großteil die Black Lives Matter Bewegung nur durch den Vandalismus überhaupt seine Aufmerksamkeit in den Medien weltweit bekommen hatte. Obwohl der Vandalismus in den Black Lives Matter Protesten eigentlich sehr gering stattgefunden hat, da die meisten sehr friedlich waren. Ich persönlich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich zum ersten Mal überhaupt was von der Black Lives Matter Bewegung mitbekommen habe, als die Medien erst über den Vandalismus und über die Brandstiftungen berichtet haben. Bis heute protestieren die Black Lives Matter Bewegungen friedlich, doch die Medien sprechen nicht mehr darüber, da es keine Einschaltquoten generiert. Daher finden wir, dass der Vandalismus bei den Black Lives Matter Protesten vieles gebracht hat, da sehr viele Menschen auf der ganzen Welt überhaupt erst aufmerksam auf die Bewegung wurden durch die Berichterstattungen des Vandalismus und im Nachhinein Selbstrecherche betrieben haben.
Wenn Gewalt und Zerstörung als Mittel eingesetzt werden, um ein politisches Ziel zu erreichen, ist es dann noch Vandalismus zu nennen? Nach unserem Verständnis wäre das ja dann eigentlich eher bewusstes Zerstören oder Rebellion oder gar Revolution. Aber in den Medien oder auch in der Gesellschaft generell werden diese Randalen bei der Black Lives Matter Bewegung zum Beispiel oder auch bei anderen Bewegungen als Vandalismus bezeichnet. Also um die Worte der Medien zu übernehmen, passt die Leitfrage an sich gut, als ob Vandalismus immer gleichzusetzen ist mit Zerstörung. Wobei, je länger wir uns mit der Frage beschäftigt haben, bedeutet Vandalismus ja eigentlich blinde Zerstörung. Und daher würden diese Rebellionen bei den Bewegungen gar nicht dazugehören, aber werden halt so genannt. Das ist dann vermutlich auch nochmal so ein Aspekt der Sprache und deren Macht. Also dass dann irgendwie so ein Wort dafür verwendet wird als Vandalismus. Ist dann die Frage, ob man die Definition von Vandalismus ändert oder halt irgendwie eine klare Differenzierung in der Öffentlichkeit gegenüber diesem Wort schafft und dem Wort Rebellion zum Beispiel. Ist Vandalismus nötig für gesellschaftliche Umschwünge? Ist erstmal die Frage, wodurch diese Umschwünge kommen. Also bei der Digitalisierung, da ist ja auch ein gesellschaftlicher Umschwung entstanden und da würde ich jetzt nicht sagen, dass der Vandalismus nötig oder da irgendwie mit reingespielt hat. Aber wenn es jetzt irgendwie so von der Gesellschaft auskommt, würde ich sagen, dass Vandalismus definitiv eine große Rolle für gesellschaftliche Umschwünge spielen kann. Vor allem, wenn es jetzt um so politische Systeme geht, in denen BürgerInnen unterdrückt werden oder kein Mitspracherecht haben. Also da ist dann aus bestimmten Positionen und Situationen nötig, um irgendwie, also Vandalismus ist da nötig, um gesehen zu werden. Wobei man da ja dann auch irgendwie Gandhi gerne als Beispiel nimmt, der mit seinen friedlichen Protesten und gewaltfreien Widerstand gegen die Kolonialherrschaft es geschafft hat, dass irgendwie Indien unabhängig von Großbritannien wurde. Aber trotzdem kann man auch sehen, dass in der Geschichte gesellschaftliche und politische Umschwünge vor allem durch Vandalismus entstanden sind, also so wie die Suffragettenbewegung in England, die Anfang des 20. Jahrhunderts mit ihrem Widerstand für das Wahlrecht der Frauen gekämpft haben, welches ja dann auch letztendlich 1928 im englischen Parlament gesetzlich verankert wurde. Und dieser Widerstand war ja auch nicht friedlich und ging von Zertrümmerung der Fensterscheibe zu der Zerstörung wertvollen Gemälden über zur Brandlegung in historischen Gebäuden. Und auch die Frauenbewegung in Deutschland war keine friedliche Gruppe, die einfach nur auf die Straße gegangen ist.
Warum wird Martin Luther King so verehrt und Malcolm X so in den Hintergrund gedrängt? Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Wenn die meisten Menschen an die Bürgerrechtsbewegung des Civil Rights Movement denken, denken sie an Martin Luther King, dessen Rede I Have a Dream aus dem Jahr 1963 und an seine Annahme des Friedenspreises im folgenden Jahr als für die Stimme der gewaltfreien Massenproteste. Die Bewegung erzielte jedoch ihre größten Ergebnisse, wie zum Beispiel das Bürgerrechtsgesetz von 1964 und das Stimmrechtsgesetz von 1965, aufgrund der konkurrierenden und manchmal radikalen Strategien und Agenten verschiedener Personen wie Malcolm X. Gruppen wie zum Beispiel The Black Power Movement und The Black Panthers wurden in diesen Jahren von Malcolm X inspiriert und haben sich gewalttätig inklusive mit Vandalismus in the Civil Rights Movement mitgemischt und haben sich gegen die American White Supremacy gewehrt. Im Jahr 1964 wurde durch das Bürgerrechtsgesetz schließlich illegal, Menschen an öffentlichen Orten zu trennen oder jemanden aufgrund seiner Hautfarbe, Religion, seines Geschlechts oder seiner nationalen Herkunft zu diskriminieren. Diese wichtige Gesetzesänderung gilt als eine der größten Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung des Civil Rights Movement, bei der Malcolm X eine sehr, sehr große Schlüsselrolle spielte. Doch jetzt ist halt die Frage, wieso wird dann nicht Malcolm X eher verehrt, anstatt Martin Luther King? Auch zu dieser Frage gibt es keine exakte und konkrete klare Antwort, aber wenn man sich mit der Civil Rights Movement Geschichte auseinandersetzt, kann man sehr stark davon ausgehen, dass wenn die Medien oder die Geschichte schreiben, Malcolm X als das Gesicht für die Civil Rights Movement dargestellt hätten, würden die Fakten, die ich oben vorhin erwähnt habe, viel mehr thematisiert werden und die Bürger und Bürgerinnen würden dann davon ausgehen, dass nur durch gewalttätige Herangehensweise inklusive Vandalismus es schließlich zu einer positiven Veränderung für die Minderheit geführt habe. So, und man kann sich das jetzt, sage ich mal, so ausmalen, dass der amerikanische Staat, also beziehungsweise die Regierung, das ungern möchte und daher den Fokus auf Martin Luther King richten, damit die Bürger und Bürgerinnen davon, sage ich mal, ausgehen, dass diese wichtige Gesetzesänderungen durch eine friedliche, gewaltfreie, ohne Vandalismus Bewegung entstanden ist, beziehungsweise erreicht wurde. Und ja, zum Beispiel diese Punkte, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, also wann und durch was durch Malcolm X inspiriert wurde und dadurch auch durchgesetzt wurde, das hört man sehr selten, beziehungsweise bis man diese Information herausfindet, muss man sehr, sehr viel recherchieren und sehr, sehr viele Dokumentationen sich auch anschauen. Und ja.
Was hat so gesehen Vandalismus mit Macht zu tun? Vandalismus hat nach unserer Präsentation aus zweierlei Gründen etwas mit Macht zu tun. Einerseits, weil Vandalismus ein sehr mächtiges Mittel sein kann für gesellschaftliche und politische Veränderungen, was wir ja an den ganzen genannten Beispielen gezeigt haben. Aber im indirekten Sinn hat Vandalismus ja auch viel mit Macht und Geschichte zu tun, beziehungsweise die Menschen, die Geschichte schreiben. Also darüber hat ja jetzt Sarah schon ein bisschen was gesagt, also irgendwie welche Ereignisse in der Geschichte wie erzählt werden und welche eher irgendwie nicht erzählt werden. Also ich habe ja selber als Beispiel vorhin Gandhi genommen und er wird ja ganz oft irgendwie zitiert und von ihm wird ganz oft erzählt und im Gegenzug wird von der Suffragettenbewegung zum Beispiel, höre ich zumindest selten irgendwie etwas und man weiß irgendwie, dass es passiert ist, aber so richtig, was da genau passiert ist, weiß man eigentlich nicht.